Wir beten und Jesus betet auch. Und es gibt ein Gebet von Jesus, das ist so kraftvoll, das nennt sich, wird überschrieben mit das hohepriesterliche Gebet. In Johannes Evangelium können wir es nachlesen. Das betet er, bevor er zum Kreuz geht, und er betet hauptsächlich für seine Jünger. Er betet für seine Jünger, er spricht von den Worten, die er ihnen mitgeteilt hat, von seiner Herrlichkeit, die auf ihn zukommt und von allem, was geschehen wird. Und er sagt einen Satz, ein merkwürdiger Satz. Er spricht von seinen Jüngern und er sagt, sie sind nicht von dieser Welt. Das ist so merkwürdig. Er spricht von seinen Jüngern von damals, er spricht von dir und von mir, wenn du ein Jünger Jesu bist. Du bist nicht von dieser Welt. In der Predigtserie, in welcher wir sind, natürlich über natürlich, da kommen wir an diesem Thema nicht vorbei. Wir sind nicht von dieser Welt. Es geht um etwas Übernatürliches, was an deinem Leben geschehen ist, wenn du Jesu gehörst. Es geht um deinen neuen Stammbaum, es geht um deine Wiedergeburt, es geht um deine neue Identität, deine geistliche Identität. Darüber reden wir heute Morgen. Ich habe dafür einen Text, habe ich nicht hier, aber ist egal, also der ist nicht so lang, aus meinem Lieblingsbrief von Paulus, der Römerbrief. Aus dem meinem Lieblingsbrief habe ich mein Lieblingskapitel rausgesucht, damit ich es ganz leicht habe. Das ist der Römer 8. Und aus dem Römer 8 habe ich auch noch einen von meinen Lieblingsvers genommen. Also ich habe mir leicht gemacht, nein, das habe ich nicht. Nein, der Vers 16, aber den kenne ich auch. Das gehört zu meinem Lieblingsvers auch. Und das heißt in Vers 16, das heißt, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Darum geht es heute Morgen. Es geht darum, dass Jesus sagt, du bist nicht von dieser Welt und dass er was Besonderes anspricht für dich und für mich, wenn du ein Jünger Jesu bist. Und wenn du kein Jünger Jesu bist noch, dann vielleicht bekommst du den Eindruck oder gewinnst du den Eindruck, dass da in deinem Leben was fehlt. Dass es mehr gibt als das, was du siehst. Dass es mehr gibt als das, was Gott dir bis jetzt gegeben hat. Und dass es sich lohnt, einfach die Augen aufzumachen für, ja, ich sage mal so, für das Unsichtbare. Wir lesen aus dem Vers, aus dem Römer 8, Vers 14 bis 17, da heißt es, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr vom Neuen in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchter gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ich sage gleich, der letzte Vers behandle ich nicht, der ist zu groß. Das wollte ich aber im Text nicht unterdrücken. Paulus ist ein Apostel. Der wird dazu berufen. Er hat ein Amt von Gott direkt bekommen. Das heißt, er soll das Evangelium verkündigen. Er sagt selber, sein Evangelium geht an die Nationen, das heißt an die nicht-jüdische Welt. Die Welt ist nicht geteilt zwischen Russland und USA. Zwischen Nord und Süd, die ist geteilt bei Gott zwischen Juden und Nichtjuden. Und das macht er. Er gründet Gemeinde, reist durch die Gegend, gründet Gemeinde, die Leute kommen zur Gemeinde und dann reist er weiter und diese Gemeinde betreut er. Er betreut sie, indem er schreibt, indem er Botschaft schickt, indem er auch Frage beantwortet. Wir sind am Anfang. Das heißt, es gibt kein Dogma, es gibt keine Kirche, es gibt kein organisierter Verband und es gibt Paulus, der als Apostel die Grundlage des Evangeliums gibt und da betreut er die Gemeinde. Wir lesen es in Thessaloniki, wir kennen es in Korinth, dass er praktisch teilweise auf ganz persönliche Fragen eingeht. Aber nicht in Rom. Und deswegen ist mir der Römerbrief einfach so wichtig, weil in Rom, er kennt die Christen dort nicht, also er kennt einige. Du kannst den Römerbrief lesen, am Ende vom Römerbrief, da begrüßt er einige, man sich wundert, wie viele Leute er kennt, ohne WhatsApp und ohne Instagram. Der kennt so viele Leute schon, dass man wundert sich, ja, wie sie gereist sind, wie sie miteinander korrespondiert haben. Aber er kennt die Gemeinde nicht, er hat sie nicht gegründet. Er weiß nicht, was tatsächlich von Grund auf da verkündigt wurde. Und er sagt selber in dem Brief, ich bin ein Apostel und deshalb ist meine Aufgabe, genau diese Grundlage des Glaubens dich zu vermitteln. Manch einer sagt, der Römerbrief, das ist das Evangelium nach Paulus, ich schließe mich an. Der Brief ist so strukturiert, so gut strukturiert wie sonst keiner, wo du tatsächlich alles vom Evangelium, von Wichtige, von Fundamental, sage ich mal, also als Fundament mitbekommst. An dieser Stelle möchte ich sagen, in einer Welt, eine christliche Welt, wo jeder, der einen Zugang zu YouTube und zu Instagram hat, meint, er muss sich als Spezialist hier geben, auch in christliche Frage, finde ich unheimlich heilsam, wenn wir uns auf das zurückberufen können, was der Apostel Paulus geschrieben hat. Das reinigt ein bisschen die ganze Wirrwarr, was es da gibt, ja. Ich glaube nicht, dass wir als Christ alles hören müssen, was im christlichen Bereich passiert. Und ich glaube auch nicht, dass wir alles gut finden müssen, was im christlichen Bereich passiert. Das noch am Rande. Wenn wir aber den Römerbrief anschauen, dann sehen wir, der hat 16 Kapitel. Also die Kapitel, die kamen später. Ja, die Einteilung gab es beim Paulus nicht. Die hilft uns aber weiter. In der Mitte kommt der Römer 8 Kapitel. Die 7 Kapitel davor, da redet Paulus, ich glaube, 2 oder 3 Mal gerade beiläufig vom Heiligen Geist. Im Römer 8 spricht er über 20 Mal davon. Also da merkt schon, da ist eine Wende. Auf einmal geht es um das Leben im Geist, Mitte in seinem Brief. Leben im Geist, es geht um das Heil, es geht um die Rettung, es geht um alles, was wir durch den Geist bekommen haben. Und im 8. Kapitel, den Vers, den ich gelesen habe, der ist gerade in der Mitte. Und da heißt es, der Geist Gottes gibt dir Zeugnis, deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. In der Mitte von der Verkündigung von Paulus steht die Sohnschaft Gottes im Zusammenhang mit der Gabe des Heiligen Geistes. Wenn ich dich frage, in einem oder in 2 Sätzen, kannst du definieren, was für dich dein Glaubensleben ist? Kommst du darauf zu sagen, was zentral für mich ist, ist, dass ich ein Kind Gottes geworden bin. Jesus betet und sagt, sie sind nicht von dieser Welt. Und Paulus sagt, ihr seid Kinder Gottes. Das hängt zusammen. Das ist zentral. Mit dem habe ich eigentlich in einem Satz zusammengefasst, was das Evangelium ist. Mit dem habe ich alles gesagt und mit dem habe ich noch gar nichts gesagt. Weil ich habe alles gesagt, weil wirklich in einem Satz alles definiert ist, was Gott aus dir und aus mir machen wollte. Und ich habe nichts gesagt, weil ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, ohne weiteres, was das für dein Leben bedeutet. Das ist wie wenn einer kommt und dir einen Lottoschein in die Hand drückt und er sagt, das ist die Ziehung von letzter Woche. Das ist ein Gewinn. Und dann hast du es in der Hand. Und dann kannst du dich freuen. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du 3, 4, 5 oder 6 Richtige hast. Das heißt, mit dem Lottoschein hast du noch gar nichts. Mit dieser Aussage haben wir ahnen, dass da was Großartiges dahinter ist, aber landläufig bezeichnet sich fast jeder als Kind Gottes. Gell? Wir dürfen wissen, was wirklich darin steht. Und genau das machen wir mit unserem Text. Und ich möchte dazu 7 Gedanken mit euch teilen. Und wir fangen mit dem Anfang, logischerweise. Am Anfang steht zu der Kindschaft die Wiedergeburt. Nikodemus kommt in der Nacht zu Jesus. Er möchte was vom Rabbi hören, er möchte was von ihm lernen, er möchte über das Reich Gottes was lernen. Und er hat von diesem Jesus gehört, er predigt anders, er hat eine andere Macht, eine andere Kraft, sein Wort ist anders. Und er redet mit ihm und Jesus sagt ihm, Nikodemus, nur, dass du es weißt, wenn in deinem Leben wirklich weitergehen soll im Reich Gottes, brauchst du einen neuen Anfang. Du musst vom Neuen geboren werden. Petrus, ein paar Jahre später, schreibt den Gemeinden und sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Da ist es passiert. Er hat uns wiedergeboren. Durch ein Geburt fängt die neue Kindschaft. Mit dem Wort Geburt ist eines natürlich ausgedrückt. Du hast nicht dazu beigetragen. Also das Kind kann sich selbst nicht gebären. Kann nichts dazu beitragen. Die Geburt ist ein Schöpfungsakt Gottes. Das ist ein Gnadenakt Gottes in deinem Leben. Du bist wiedergeboren, weil Gott es so bestimmt hat. Du bist wiedergeboren. Er hat dir die Wiedergeburt geschenkt. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich mich mit diesen Fragen beschäftigt. Unheimlich. Ich habe mich mit allem beschäftigt. Ich habe alle Fragen, die jetzt im Thema Glauben da präsent waren, das hat mich alles interessiert. Ich habe in der christlichen Buchhandlung alle kleinen Heftle gekauft. Ich wollte einfach alles wissen über alles Mögliche. War nicht alles gut, aber ja, irgendwie hat mir doch nicht geschadet, meine ich. Auf jeden Fall, und das wünsche ich jedem, ich weiß nicht, ob jemand da ist, der, wenn du dich halt neu taufen lassen, vor kurzem, ich wünsche mir, dass Glaubensleben einfach sowas ist wie ein ständiges Hunger. Also am schrecklichsten finde ich, ist, wenn du den Eindruck hast, du isst es und du weißt genau, was kommt und das ist schnell gegessen und dann ist vorbei. So McDonald's mittags. Du weißt genau, wenn du deinen Hamburger auspackst, dann ist ein Hamburger drin, ja? Das ist so, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, Bibellesen ist was anderes. Man darf sich dafür richtig interessieren, richtig hungrig sein, so wie Nikodemus, der einfach bei Jesus einfach alles wissen will. So stelle ich mir Glauben vor. Und das darf so bleiben, nicht nur am Anfang. Auf jeden Fall war es bei mir auf jeden Fall am Anfang so, dass ich habe mich alle Diskussionen interessiert und ganz besonders zum Thema Wiedergeburt. Und dann kamen diese Diskussionen, wann passiert es? Wann bekommst du den Heiligen Geist? Wer ist wiedergeboren? Gibt es nicht wiedergeborene Christen? Dann war es das Thema, was passiert mit der Bekehrung? Was passiert mit der Taufe? Alle wichtige Themen. Ich liebe Diskussionen. Ich liebe theologische Diskussionen. Nur, wenn es hart auf hart kommt, dass du ein Zuversicht brauchst, dass du am Wanken bist, weil in deinem Innersten, du merkst genau, das wankt, da möchte ich auf Paulus zurückgreifen. Und interessant ist, Paulus greift solche Diskussionen gar nicht an. Das fängt damit gar nicht an. Er sagt ganz einfach, ihr seid zum Glauben an Jesus Christus gekommen und der Heilige Geist bezeugt, ihr seid Kinder Gottes, ihr seid wiedergeboren. Wenn der Glaube in deinem Leben kommt, geschieht es nur durch den Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist kannst du nicht zum Glauben kommen. Und deshalb sagt Paulus, du bist gläubig, du bist um Jesus, du glaubst an Jesus Christus gekommen. Er ist in dein Leben angezogen, du bist wiedergeboren. Das ist wichtig. Für manch einer ist es wichtig zu wissen, wann ist das passiert. Ich will das gar nicht beurteilen. Ein Datum, wann ist Tag meiner Bekehrung, wann ist Tag meiner Wiedergeburt, wann habe ich mich taufen lassen, alles wichtig. Also wir sind alle unterschieden. Ich weiß nur eines, an meine Geburt kann ich mich nicht erinnern. Aber ich war dabei. Definitiv. An meine natürliche Geburt. An deine Wiedergeburt warst du auch dabei. Ob du genau weißt, wann was passiert ist, weiß ich nicht, dass du für dich als Eckpunkt nimmst, wann es passiert ist. Eines weiß ich, die Hebamme, die weiß, dass es passiert ist. Und die Hebamme, wenn du in unseren Text liest, die Hebamme, die heißt Heiligen Geist. Der Geist Gottes gibt zeugnis deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Du bist wiedergeboren. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du wiedergeboren. Ich denke, das ist wichtig, das festzuhalten. Damit wir einfach mal, wenn es darauf ankommt, einen festen Stand haben und nicht uns von links und von rechts einfach beirren lassen. Er hat aus dir und aus mir eine neue Schöpfung gemacht. Das ist ein Wunder. Es ist ein Wunder in deinem Leben geschehen. Das war der Wille Gottes. Er wollte das so. Das wäre der erste Gedanke. Der zweite ist natürlich, dass wenn du ein Kind Gottes bist, dass du Mitglied in der Gottesfamilie bist. Du bist Mitglied in Gottes Familie. Du gehörst dazu. Und zwar nicht durch Adoption. Das könnte man sich noch vorstellen. Adoptiert. Gott sagt, ja, diese armen Erdlinge da, die nehme ich mal zu mir. Von meinem Tisch fallen so viel Krümel ab, da kriegen sie schon ein bisschen was und dann können sie mal ein bisschen durchkriegen. Oder sie kriegen einen Schlafplatz unter der Treppe, wie beim Harry Potter. Du bist nicht adoptiert worden. Du bist vollwertig dabei, weil es eine Neugeburt ist. In deinem natürlichen Leben kannst du nachweisen, wer dein Vater und wer deine Mutter ist. Du brauchst nur dazu einen DNA-Test. Und dann weißt du genau, dass du aus demselben Stoff gemacht bist. Das kann man nachvollziehen. Ich verstehe nichts davon, aber das kann man wohl nachvollziehen. Es gibt Texte in der Bibel, die lassen mich oft sprachlos. Es gibt einen Text in der Bibel, wo es heißt, dass wir teilhaben an die göttliche Natur. Dass wir aus diesem Stoff gemacht sind. Dass wir geistliche, göttliche DNA haben. Dass der neue Mensch, der wiedergeboren ist, göttliche DNA hat. Und deswegen sind wir nicht adoptiert. Der neue Mensch ist nicht adoptiert, der gehört vollwertig dazu. Er hat Neues geschaffen. Er nimmt nicht was Altes, peppelt es ein bisschen auf und zieht es bei sich, sondern mit der Wiedergeburt, indem du ein neuer Mensch geboren wurde, bist du auch Teil der Familie Gottes, indem du die DNA Gottes hast. Nein, wir werden nicht zu Götter, bevor du auf komische Gedanken kommst. Es gibt nur einen Gott. Aber gemeint ist, dass du durch die geistliche DNA, die DNA Jesu hast. Und dann nennt dich Jesu dein Bruder, seine Schwester. Und das heißt, er schämt sich nicht, seinen Bruder oder seine Schwester zu nennen. Das ist der zweite Gedanke. Du bist vollwertig dabei, weil du auf einmal die Natur Gottes an dich trägst, der wiedergeborene Mensch. Der dritte Gedanke hat mit der Art und Weise, wie ich mit Gott umgehe. Da heißt es, durch den Geist rufen wir Abba, Vater. Also du kannst natürlich Gott Gott nennen. Aber wenn du ein Kind bist, darfst du Gott Vater nennen. Also es gibt in bestimmte Familie, weil es cool ist, weil Teenie das gern machen anscheinend, also manchmal, also meistens Mädchen, ich weiß es nicht, also ich habe die Erfahrung nicht gemacht, die nennen ihre Mutter mit ihrem Vornamen. Komisch, es klingt einfach komisch. Also ich weiß nicht, ob es dir schon passiert ist, ob du schon deinen Vater Jürgen genannt hast oder so. Ich finde es irgendwie komisch, wenn Timon da steht und er spricht von Jürgen und sagt nicht mein Papa, er sagt Jürgen. Das klingt einfach komisch. Es ist alles okay. Es war nur ein Beispiel. Aber du verstehst, was ich meine. Dass Kinder eine komische Beziehung, eine Beziehung haben zu ihrem Vater und sie nennen ihn anders, als was sie sonst tun. Du darfst deinen Vater im Himmel auch Papa nennen. Das ist Abba. So eng ist diese Beziehung. So eng ist es. Vielleicht kannst du das nicht. Also vielleicht kannst du das nicht. Vielleicht hast du so in dir so irgendwie so einen Abwehrmechanismus und du hast nicht diese ganz enge Beziehung zu Gott, dass du sagst, das ist Gott, das ist der liebe Gott, das ist der allmächtige Gott, dass du dich aber nicht traust und nicht kannst, so ihn Vater zu nennen, Papa zu nennen. Wenn es so ist, können wir nachher darüber reden. Aber Gott gibt dir das Recht und er freut sich, wenn du ihm dadurch deine Beziehung zu ihm zeigst, dass du so eng mit ihm bist, dass du so vertraut mit ihm bist. Du hast das Recht, ihn Vater zu nennen. Das ist ein Vorrecht. Wir haben im Himmel keinen Gott, der uns droht. Wir haben einen Vater, der uns liebt. Halleluja. Vierter Gedanke. Jetzt kommen wir der Sache näher. Es geht ums Erben. Jetzt wird es interessant. Es geht ums Erben. Paulus sagt, du bist ein Kind Gottes, dann bist du selbstverständlich auch ein Erbe. Ich habe mit Erbschaft privat nicht viel Erfahrung gemacht, aber beruflich, weil ich fürs Land arbeite und wenn jemand keinen Erbeberechtigten hat oder wenn niemand da ist, der die Erbschaft antreten kann oder will oder soll, dann kommt das alles ans Land. Das nennt sich Fiskalerbschaft. Musst du nicht behalten. Meistens sind Kleinigkeiten, aber manchmal gibt es tatsächlich Grundstücke und Immobilien. Und dann in meinen Funktionen soll ich das, was in meinen Bezirk kommt, muss ich das begutachten. Das ist vor ein paar Jahren passiert. Da bekommen wir ein Grundstück in der Nähe von Altensteig. Da war kein Foto dabei. Da stand nur drauf, Grundstücknummer, Adresse, Fläche vom Grundstück und zwei Immobilien. Also zwei Grundstücke waren es, zwei Immobilien drauf, zwei Häuser. Okay, nehme ich das Auto und ich fahre hin, um dann zu schauen, was ist das überhaupt? Ja, da stand keine Beschreibung drin. Und man macht sich seine Gedanken unterwegs, also von hier bis Altensteig, da fährst du 3-4 Stunden. 3-4 Stunden lang habe ich überlegt, was ist das? Also vielleicht treffe ich auf eine wunderschöne Villa, großes Grundstück, schön angelegt. Oder ein Schloss. So von der Fläche habe ich gewusst, das muss ein kleines Schloss sein. Was Nettes irgendwie. Und dann gleichzeitig kommen mir die Gedanken, ja, ich meine, wenn dieses Erbteil zu uns kommt als Land, ist es oft der Fall, dass jemand das ausgeschlagen hat. Und so war es auch. Das heißt, ich treffe auf ein kaputtes Haus, Dach eingeschlagen, Fenster eingeschlagen, möbliert, verschimmelt, Betten mit Matratze, die Betten waren bewohnt. Von Sechsbeinigen. Ja, okay, also ich bin von meinem Traum wieder runtergekommen und ich habe gedacht, okay, abreißen. Paulus sagt, wenn du zur Familie Gottes gehörst, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du selbstverständlich Erbe. Das ist gar keine Frage. Und wir haben in der Bibel an bestimmter Stelle irgendwie so Beschreibungen, wie es im Himmel aussieht und wie die Erbschaft, die du da antreten wirst, vielleicht aussehen mag. Das sind Beschreibungen mit menschlichen Wörtern. Wie sollen wir das auch sonst verstehen? Das heißt, das beschreibt mehr oder weniger gut, wie der Himmel aussieht. Ich hätte mir von Paulus mehr Details gewünscht. Er spricht eines an, ein paar Verse weiter im Römerbrief. Er sagt, die Erbschaft hat auf jeden Fall damit zu tun, dass du Teil hast an die Auferstehung Jesu Christi. Damit ist auch gemeint, dass dein Leib verwandelt wird. Das kommt uns schon näher. Also wo wir sagen, was wir für Schwierigkeiten haben, wenn wir älter werden, mit dem Körper, wo wir sagen, und da gibt es eine Befreiung, es gibt Heil dafür, es gibt eine neue Leiblichkeit. Das gehört zu der Erbschaft dazu. Eines weiß ich auf jeden Fall, die Erbschaft da oben, die hat nichts mit Bruchbude, mit eingeschlagenen Fenstern, mit eingeschlagenem Dach und mit bewohnter und von unbeliebsamen Betten zu tun. Das hat mit Herrlichkeit, das hat mit Vollkommenheit, das hat mit Unvergänglichkeit zu tun. Das heißt, ein Erbschaft, was nicht von Motten zerfressen wird. Was Paulus meint damit, ist natürlich, dass wir als Kind Gottes durch diese Neugeburt, durch unsere Zugehörigkeit zur Welt Gottes, wir wurden in die Welt Gottes hineingeboren, wir haben ein Ziel im Himmel. Wir sind nicht hier bestimmt, für hier bestimmt. Unsere Wandel hier endet nicht hier. Unsere Wandel hier endet nicht im Grab. Der Tod ist überwunden. Wir werden im Himmel eine Erbschaft antreten. Wir gehören den Himmel. Und der Heilige Geist ist unter anderem auch da, um dir das klarzumachen, dass alles, was hier passiert, auf dieser Erde, das musst du schon einordnen, ob es wichtig ist oder nicht wichtig ist. Da musst du schon dir Gedanken machen, ob für das und für das sich lohnt, zu kämpfen oder auch nicht. Wo wirst du dann investieren? In Zeit, in Kraft? Was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig, von dem du sagst, eigentlich von der Erbschaft her ist es absolut nicht wichtig? Zum Thema Erbschaft hat aber Gott was ganz anderes gemacht. Eine zusätzliche Sicherheit, damit du sicher sein kannst, dass du diese Erbschaft auch antreten wirst. Und zwar im Epheser 1, Vers 13, 14, das spricht er den Epheser und sagt, an den Tag, wo ihr zum Glauben gekommen seid, habt ihr den Heiligen Geist bekommen. Und der Geist Gottes ist euch gegeben worden als Angeld für die zukünftige Güter. Also erster Punkt, an dem Tag, wo ihr zum Glauben gekommen seid, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, damit wir geklärt, wann du den Heiligen Geist bekommst, ja? Die Frage ist nicht, wie ich den Heiligen Geist bekomme. Das hängt zusammen mit deiner Bekehrung, mit dem Glauben, dass du an Glauben an Jesus kommst. Die Frage zum Thema geistliches Leben ist, wie kann er sich entfalten? Also ob ich im Geist wandle oder nicht, hat damit zu tun, dass ich den Geist in mir Raum lasse. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, dass Gott sagt, der Geist, der dir gegeben ist, der ist als Anzahlung gegeben. Die Idee ist, du willst im Sommer im Urlaub und im Januar suchst du dir eine Ferienwohnung. Und damit es im Sommer auch da ist, für dich reserviert, musst du was bezahlen, eine Anzahlung. Das ist das gleiche Wort. Das heißt, Gott sagt, damit du die Erbschaft, die im Himmel antreten kannst, habe ich dir meinen Geist gegeben. Ich habe diese Anzahlung geleistet. Wir können da auf die falsche Fährte kommen und sagen, damit ich die Erbschaft antrete, muss ich natürlich was zahlen. Das würden vielleicht sogar nachvollziehen, können wir aber nicht. Du kannst, was willst du zahlen für den Himmel? Das muss Gott tun. Gott gibt dir die Sicherheitsleistung in deinem Leben durch den Heiligen Geist, dass du auch da ankommst, wo er dich haben will. Jesus sagt, das war auch Johannes 14, er sagt, ich gehe dorthin und bereite für dich eine Wohnung, damit ihr da seid, wo ich bin. Das ist das Ziel Gottes. Er hat dafür gesorgt, dass es da auch klappt. Er hat dafür gesorgt, er hat dafür bezahlt mit seinem Geist in deinem Leben, er hat die Anzahlung geleistet, damit du auch die himmlische Wohnung beziehen kannst, wenn die Zeit gekommen ist. Er sorgt dafür, dass du ankommst, wo er dich haben will, im Himmel. Der nächste Gedanke von mir hier, das wäre die erste Konsequenz von dem Ganzen, was wir gesagt haben. Dass du wieder geboren bist, dass Gott dich da gewollt hat als geistlicher Mensch, dass er dich geschaffen hat als geistlicher Mensch. Dass du Papa sagen darfst zu Gott, der Allmächtige. Dass du die DNA Gottes in dir hast, wir haben Teil an der göttlichen Natur. Und dass er dir für dich ein Erbschaft bereitet hat. Was ist die erste Konsequenz? Die erste Konsequenz, sagt Paulus, ist, wir müssen nicht mehr in Furcht und Knechtschaft leben. Man könnte denken, da meint Paulus, und meint vielleicht der eine oder andere, ich kann als Christ ein komplett angstloses Leben führen. Und wir wissen das, wenn wir im Glauben mit Jesus leben, dass es Situationen gibt, wo Gott tatsächlich diese Gnade schenkt, dass wir von der Angst befreit werden, dass wir wieder Freiheit bekommen. Wir wissen aber auch in unserem Leben, dass es nicht immer so ist. Das ist auch nicht da gemeint. Hier ist nicht gemeint, dass du ein komplettes, angstloses Leben führen kannst. Hier ist gemeint, das, was im Römer 8, Vers 1 geschrieben steht. Nun gibt es kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus sind. Das ist gemeint, mit Angst und Schrecken und Knechtschaft. Dass wir keine Angst mehr haben müssen vor Gott. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus sind. Weil wir Kinder Gottes sind. Weil er uns seinen Geist gegeben hat, der das in unserem Leben bezeugt. Weil wir Erbe sind. Weil wir die DNA Gottes haben. Weil wir zu dieser Welt gehören. Nicht aus unserem Tun, sondern durch diese Wiedergeburt, die Gott betätigt hat. Deswegen müssen wir keine Angst mehr haben. Wir müssen nicht in Furcht leben. Wir müssen keine Knechtschaft über uns ergehen lassen. Die Knechtschaft, das ist die Knechtschaft der Religion. Das ist die Knechtschaft, die da sagt, dass damit du deinen Gott gefallen kannst, dann musst du das und das und das tun. Es geht nicht um das, was ich darf, um das, was ich nicht darf. Also in Religion schon. Darum geht es. Und das ist die Knechtschaft. Was darf ich nicht? Welche Gebot muss ich erfüllen, damit Gott zufrieden ist? Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Welches Gebot muss ich einhalten, damit ich das ewige Leben bekomme? Gott sagt, du bist wiedergeboren. Du bist ein Kind, vollwertiges Kind im Hause Gottes. Du bist kein Angestellter. Angestellte müssen fürchten, dass sie bei schlechter Leistung gekündigt bekommen. Angestellte müssen sich anstrengen, damit sie es richtig tun, um ihrem Herrn zu gefallen. Kinder Gottes tun das. Die wollen sich anstrengen, das Richtige zu tun. Die wollen ihrem Vater und ihre Eltern auch gefallen, aber nicht, weil sie Angst haben, dass sie rausgeschmissen werden. Weil Kinder kannst du nicht rausschmeißen. Die bleiben Kinder. Diese Band bleibt stehen. Es gibt keine Kündigung für Kinder. Auch wenn sie am Tisch sich versudeln. Auch wenn sie ungehorsam sind. Auch wenn sie mal daneben sind. Es gibt keine Kündigung, der Vater bleibt der Vater, das Kind bleibt das Kind. Die Beziehung bleibt. Das hat Gott so gewollt, dass er sich Kinder schafft. Dass er sich Kinder schafft, die bei ihm sind alle Zeit und zu dem er steht. Du darfst diese Gewissheit haben, dass du bei Gott angekommen bist, egal wie es in deinem Leben aussieht. Das nennt sich Heilsgewissheit. Heilsgewissheit ist ein der wichtigsten Themen im christlichen Glauben. Ich weiß nicht, ob es andere Religionen haben, die sowas haben. Heilsgewissheit. Dass du dir dein Heil sicher sein kannst, weil Gott dich wiedergeboren hat, weil er sich dir seine Natur gegeben hat, weil er dich zum Erbe gemacht hat. Das gehört alles dazu. Sollte er solche Leute kündigen? Macht er nicht, natürlich nicht. Du darfst Heilsgewissheit haben. Heilsgewissheit bekommst du nie, indem du auf dein Werk schaust. Indem du schaust, was du für Gott tust, was wir auch tun als Christen, natürlich. Aber so bekommst du nie Heilsgewissheit. Heilsgewissheit bekommst du nur, indem du schaust, was Gott in dir hineingelegt hat, was Gott für dich getan hat. So bekommst du Heilsgewissheit. Er hat dich zu seinem Kind gemacht und deswegen sind wir frei. Frei von der Angst, frei von der Furcht und von der Knechtschaft. Wir dürfen vor dem Vater frei uns bewegen. Die zweite Konsequenz, die ist nicht so schön wie Erben. Die zweite Konsequenz, die heißt Erziehung. Kinder werden erzogen. Also im Natürlichen ist es so und das ist im Geistlichen auch so. Paulus sagt, es sind die Söhne und die Töchter Gottes, die vom Heiligen Geist geführt werden. Da ist eines gemeint, was Paulus sagt, wo er sagt, in deinem Leben ist die Frage, darf Gott dich führen, darf er dich erziehen? Darf er in deinem Leben praktisch bestimmte Sachen tun, damit du wächst? Denn es gibt ein großes Thema in der Bibel, von dem redet Paulus auch ein paar Vers weiter. Hat sie, die er erwählt hat, hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Das heißt, er hat ein Ziel mit deiner Wiedergeburt, mit deiner Erwählung, mit allem, was er in dein Leben hineingestellt hat, hat er ein Ziel, er will dich in das Bild Jesu verwandeln, umgestalten. Das ist der Wille Gottes. Das Prinzip heißt, werde, was du bist. Du bist ein Kind Gottes und jetzt sollst du lernen, dich auch so zu leben. Das Wort, der Fachausdruck dafür, ist ein altes Wort. Der ist in einige Übersetzungen, moderne Übersetzungen, einfach anders umschrieben worden. Das finde ich nicht gut, weil ich finde dieses alte Wort finde ich richtig, richtig gut. Ein Fachausdruck, es heißt Heiligung. Heiligung ist nichts anderes, als dass Gott sagt, so bist du von mir aus und so sollst du auch werden durch meine Erziehung, durch den Heiligen Geist. Mit Heiligung finde ich das Wort deshalb gut, weil Heiligung eigentlich ein Prozess beschrieben wird, der auf Gott zugeht mit dem Wort heilig. Heilig ist Gott. Jesus sagt, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. Heiligung hat nichts damit zu tun, einfach damit zu tun, dass ich in meinem Leben umgestaltet werde auf Gott hin, also auf Gott zu, dass ich so werde wie er. Und da fangen die Missverständnisse an. Für manch einer von uns hört hier die Gnade auf. Also die Gnade, das ist, wenn Gott dir sagt, du bist ein Kind und du bist gerettet und du hast Heilsgewissheit, das ist die Gnade. Und mit der Heiligung, wenn es darauf ankommt, dass praktisch in unserem Leben was passiert, dass wir umgestaltet werden, dann hört die Gnade auf, weil dann fangen wir an, selber an unserem Leben zu basteln. Nach dem Motto, Gott gibt im Alten Testament die Gebote. Das Volk Israel hat es nicht einhalten können. Gott gibt seinen Sohn als Sühnopfer für das alles, was schiefgegangen ist. Er gibt seinen Geist in uns als auch als Kraft, damit wir die Gebote halten. Und jetzt geht es darum, in der Kraft des Heiligen Geistes die Gebote zu halten. Das versteht der eine oder andere vielleicht als Heiligung, hat aber mit Heiligung nichts zu tun. Erste Bemerkung am Rande. Wir gehören zu den Nationen. Nie hat Paulus oder irgendein anderer gesagt, die Nationen, hier sind die 10 Gebote, bitte einhalten. Die Gebote haben ihr Recht, die haben ihre Gültigkeit. Das Gesetz Mose, sagt Paulus, das ist geistlich. Aber mit Heiligung ist nicht gemeint, dass du auf einmal einen Katalog hast und du sagst, was muss ich jetzt einhalten? Das ist nicht gemeint, weil dadurch wirst du nie verwandelt. Das konnten die Juden nicht, das können die Nationen auch nicht. Dazu treibt uns der Heilige Geist nicht. Der Heilige Geist ist immer etwas anderes. Er steckt in dir und er lässt dich prüfen oder er prüft für dich, ob das, was du gerade tust, ob es sich gebührt. Es geht nicht darum, was ich darf und was ich nicht darf. Es geht darum, ob es wirklich würdig ist für ein Kind Gottes, das und das zu tun, das und das zu sagen, sich so und so zu benehmen. Ich finde, das ist ein ganz anderer Ansatz. Ich muss nicht von außen irgendein Gesetz folgen, in der Hoffnung, dass ich die Kraft dazu bekomme vom Heiligen Geist. Ich muss in mir hören, was sagt der Geist, wo ist mein Weg? Da bin ich voll dabei. Das ist verantwortungsvoller. Das ist verantwortungsvoller. Wir sind Erwachsene. Die Frage ist, passt es zu einem Kind Gottes, was ich mache? Und das ist der Heilige Geist, der dir das zeigt. Und das widerspricht nie die Gebote. Nie. Gott widerspricht sich selbst nie. Aber du verstehst den Ansatz, wenn wir Kinder Gottes sind, dann lesen wir auch die Bibel anders. Wir lesen die Bibel anders. Wir lesen nicht die Bibel nach dem Motto, wir suchen uns raus, was sagt Gott, was ich machen muss. Wir suchen Jesus in der Bibel. Und wir suchen sein Wesen. Und wir wollen ihn kennenlernen. Wir wollen wissen, was er tut, wie er ist, was er sagt. Wir wollen von seiner Liebe hören, wie er mit den Menschen umgeht. Das ist ein anderer Ansatz. Eines sei an dieser Stelle gesagt, weil wir alles, was ich gesagt habe, das sind alle Sachen, die du gar nicht siehst. Also der neue Mensch, die Wiedergeburt, das siehst du gar nicht. Das passiert alles im Übernatürlichen. Das ergreifen wir im Glauben, aber das hat eine Konsequenz im Natürlichen. Das muss ich auch an dieser Stelle erwähnen, damit wir uns nicht komplett verlieren. Es ist nämlich so, dass wir dadurch auch Früchte tragen. Die Bibel spricht davon. Und eine direkte Konsequenz von dieser Umgestaltung wird in der Bibel als Frucht des Geistes erwähnt. Auf einmal wirst du im Natürlichen auch verändert. Da wirst du auf einmal in deinen Charakter verändert. Dann kommen auf einmal Charaktereigenschaften zutage, die einfach mit dem Wesen Gottes zu tun haben. Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Treue. Auf einmal darf sich das entfalten. Und dafür werden andere Sachen in deinem Leben vielleicht zurückgedrängt oder ganz verschwinden oder zumindest angekämpft. Das lasse ich nicht zu, dass ich ständig zornig werde. Das zum Beispiel. Also es hat einen Einfluss in dein normales Leben, sage ich mal, in dein natürliches Leben. Sind dir diese Ziele wichtig? Das wäre die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe mir unheimlich viel Gedanken gemacht und habe ich gedacht, und was ist mit meinem Leben? Ob ich im Alltag daran denke, dass Gott mich umgestalten will? Dass ich mir Gedanken mache, dass ich im Gebet, auch das Zentral, ist das Zentral in meinem Gebetsleben, dass ich sage, und Gott will mich umgestalten, ich soll ähnlicher werden wie Jesus. Da muss ich sagen, das ist nicht so. Also vielleicht ist es bei dir so, bei mir ist es definitiv nicht so, dass ich nicht ständig drüber nachdenke. Es ist gut, wenn der Heilige Geist uns auch immer wieder daran erinnert, dass wir ein bestimmtes Ziel, mit dem neuen Mensch hat Gott ein bestimmtes Ziel mit dir. Er will sein Bild in dir sehen. Er will dich umgestalten. Das ist ein Werk der Gnade. Mit der Wiedergeburt ist auch die Erziehung mit dabei im Paket. Also das heißt, das Werk der Gnade, es ist nicht nur die Wiedergeburt, es ist nicht nur, dass du als Kind Gottes gerufen wirst, das ist auch, dass Gott sich daran macht, dich zu erziehen. Und das ist die Heiligung, und die Heiligung ist kein Werk von dir. Gott sei Dank. Die Heiligung ist kein Werk von dir. Die Heiligung hat nichts damit zu tun, das haben wir gesagt, dass ich an meinem Leben rumbastel, dass ich gucke, wo ich noch besser werden kann, das hat mit Heiligung nichts zu tun. Ich habe eines gehört vor kurzem, zum Thema Glaube, und er hat gesagt, von uns wird eines erwartet, im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, dass wir nicht widerstehen. Dass wir nicht widerstehen. Dass diese Widerstandshaltung Gott gegenüber, dass wir sie ablegen, dass Gott durch seinen Geist wirken kann. Denn Heiligung ist ein Werk des Geistes. Das sagt auch Paulus. Das ist ein Prozess, den Gott in Gang gesetzt hat, und keiner hat mehr Interesse an deiner Verwandlung. Auch du nicht. Du hast nicht mehr Interesse als Gott. Er hat so viel darin gesteckt. Und er liebt dich auch mehr, als du dich selbst lieben kannst. Ganz praktisch geschieht das durch Worte, die wir hören. Gottesdienst, Hauskreis, in der Familie, dass du auf einmal immer wieder aufgerufen wirst, dich zu überprüfen, dass der Geist Gottes in dir einfach das bewirkt und sagt, das und das, das gehört nicht zu mir. Es geschieht aber auch vielfach durch Umstände. Die sind meistens relativ schwierig. Es geht um den Kollegen, der einfach nervig ist. Es geht darum, dass du geprüft wirst, ob du geduldig bist. Wer das sagt, dass es einfacher ist, der hat es noch nicht erlebt. Das ist so Situationen, wo du einfach vielleicht zur Besinnung kommen kannst, bevor du dich komplett aufregst, dass du sagst, okay, da ist Wachstumspotenzial. Es geht auch darum, dass du in bestimmten Situationen den Eindruck hast, das wächst mir alles über den Kopf. Ich werde dem nicht Herr und am Ende geht es trotzdem gut. Das habe ich oft erlebt, im Beruf oft erlebt. Dass ich was versemmelt habe und am Ende war es trotzdem gut, ohne mein Hinzutun. Da erlebst du die Treue Gottes. Da erlebst du, wie Gott tatsächlich ohne dein Hinzutun trotzdem in deinem Leben einfach auch für ganz normale, ganz banale Dinge auch wirkt. Und dann wächst der Glaube, da wächst der Glaube an diesen Gott, an seine Treue. Und dann merkst du auch, es hängt nicht mit deiner Treue zusammen, es hängt mit seiner Treue zusammen. Manchmal geht es darum, dass ein Kollege oder ein Nachbar wesentlich barmherziger ist als du, obwohl er kein Christ ist. Und dass du dich schämst und du denkst, boah, eigentlich müsste ich so sein, ja? Ist auch nicht schlecht. Also es geht nicht um Leute imitieren, es geht nur, dass man einem Bewusstsein bekommt, zu merken, wie Gott an einem arbeiten möchte, was er für Ziel erreichen möchte in seinem Leben. Und manchmal geht es um ganz banale Alltagssituationen, ganz banal, es geht um blöde Verkehrssituationen, Straßenverkehrssituation. Ich bereite mich für die Predigt vor, genau für die Predigt, genau um die Umgestaltung, genau darum, dass Gott mich einfach umgestalten will. Und ich bin in Pforzheim an der Verkehrsampel und das wird grün für mich, das ist ein bisschen viel Verkehr. Und da biegt einer direkt vor mir ab, obwohl ich Vorfahrt hatte. Ich habe ein bisschen bremsen müssen, war auch nicht tragisch. Und obwohl ich Mitte in den Gedanken, das hat mich erschreckt, Mitte in den Gedanken, genau darum, also voll beschäftigt mit dem, was ich gerade gesagt habe, schaltet sich bei mir was ab, ich hupe und ich rufe, du Idiot. Ich habe mich richtig tief geschämt. Ich habe mich tief geschämt, weil ich gedacht habe, Mann, mein Kopf ist voll von dem da, voll von dem, was ich gerade heute Morgen erzählt habe. Und am Ende, wenn die Situation so kommt, dann läuft es doch schief. Er hat nur Arbeit mit mir, aber ich danke, dass er viel Geduld hat mit mir. Er hat auch Geduld mit dir. Ich weiß nicht, was du von dem Ganzen behalten möchtest, was da gesagt wurde. Vielleicht kannst du einen neuen Blick auf deine Kindschaft im Himmel haben, werfen, dass du sagst, das und das und das ist mir geschenkt worden. Ich muss wirklich keine Angst haben vor diesem Gott. Vielleicht geht es mehr um Heiligung, dass du sagst in meinem Leben, das eine, das andere, das passt tatsächlich nicht. Also da müsste ich schon ändern, Da kann man, das geht teilweise vielleicht um Seelsorge, dass man vielleicht da auch einem helfen kann. Tatsache ist, dass du das nicht an dich vorübergehen lassen sollst, weil es ist ein tiefer Segen damit verbunden. Wenn Gott sagt, er will dich umgestalten, er hat dich zum Kind gemacht, dann gibt er dir eine Gewissheit. Und diese Gewissheit gibt dir Freiheit. Und er will dich verwandeln. Und wenn du kein Kind Gottes bist, du sagst, das alles kann ich von mir nicht sagen. Das gehört mir nicht. So muss es nicht bleiben. Es gibt einen tiefen Segen, wenn ich rechtzeitig mir bewusst mache, was Gott mit mir vorhat. Ich kann das Wort Gottes lange, lange hören und ich gehe an seine Wahrheit vorbei. Zentral ist aber, er will aus dir ein Kind Gottes machen. Du sollst wieder geboren werden und zu seinem Reich hineinkommen. Herr Jesus, ich preise deinen Namen, dass diese Wahrheit für uns nehmen dürfen. Ja, das alles ist entstanden aus deiner Liebe für uns. Wir dürfen einen Blick haben auf das Übernatürliche, was du in uns geschaffen hast. Und dass dein Geist in uns auch das sagt, dass wir das alles besitzen im Glauben. Ich bitte für meine Geschwister, dass wir das auch festmachen können, heute Morgen und immer wieder. Dass wir stark werden am inwendigen Menschen. Dass wir merken, wie viel Gnade uns geschenkt wurde. Und dass wir deinen Heiligen Geist nicht widerstreben, dass wir dich wirken lassen in unserem Leben. Damit das entsteht, was du dir vorgenommen hast. Ich segne in deinem Namen meine Geschwister Und ich danke dir für die Kraft deines Geistes. Amen.